Einen guten Morgen auch von mir, an diesem ersten Sonntag der Passionszeit, Zeit des Fastens, Zeit des Sich-Einschränkens, Zeit der Versuchung. All das spiegelt sich wieder im Predigttext für diesen Sonntag aus dem Jakobusbrief. Und ich muss das nochmal vorausschicken, das, was gerade Paulus da geschrieben hat im 1. Korintherbrief, Kapitel 10, das ist nicht weit weg von dem, was Jakobus geschrieben hat. Manchmal gilt ja der Jakobusbrief, Luther hat mal gesagt, als eine strohene Epistel hat er das genannt. Später in seinem Leben hat er sie mehr und mehr geschätzt, weil sie sehr klar und deutlich ausspricht, womit eben auch die Gemeinde Jesu zu kämpfen hat. Und es wird heute um ein Thema gehen, ja, das wird uns sicherlich herausfordern. Aber ich denke, das ist gut so, dass wir uns immer wieder herausfordern lassen von dem, was in der Bibel gesagt wird und besonders eben auch im Neuen Testament den Gemeinden Jesu gesagt wird. Jakobus 1, Vers 12 bis 18. Freuen darf sich, wer auf die Probe gestellt wird und sie besteht. Denn Gott wird ihm den Siegeskranz geben, das ewige Leben, das er allen versprochen hat, die ihn lieben. Wenn ein Mensch in Versuchung gerät, soll er nicht sagen, Gott hat mich in Versuchung geführt. So wie Gott nicht zum Bösen verführt werden kann, so verführt er auch niemand dazu. Es ist die eigene Begehrlichkeit, die den Menschen ködert und einfängt. Wenn jemand ihr nachgibt, wird die Begehrlichkeit gleichsam schwanger und gebiert die Sünde. Und wenn die Sünde ausgewachsen ist, bringt sie den Tod hervor. Meine lieben Brüder und Schwestern, lasst euch nicht irreführen. Lauter gute Gaben, nur vollkommene Gaben, kommen von oben, von dem Vater des Lichts. Bei ihm gibt es kein Zu- und Abnehmen des Lichtes und keine Verfinsterung. Aus seinem freien Willen hat er uns durch das Wort der Wahrheit, durch die gute Nachricht, ein neues Leben geschenkt. So sind wir gleichsam die Erstgeborenen seiner Schöpfung. Wie lernen wir, Versuchungen zu widerstehen? Wie kommen wir trotz all dem, was uns durch Jesus geschenkt worden ist? Und Paulus, um nochmal auf 1. Korinther 10 zu sprechen zu kommen, der sagt, der spricht von der Taufe und er spricht vom Abendmahl. Er sagt, das hat eigentlich schon stattgefunden, als Israel aus Ägypten herausgeführt worden ist. Taufe und Abendmahl, ihr als Christen, ihr seid getauft, ihr feiert das Abendmahl miteinander. Und dennoch sagt Paulus, habt ihr gelesen, was dort steht im Alten Testament? Dass obwohl die das hatten, haben nicht alle das Ziel erreicht, das Gott verheißen hat. Das neue Land, das neue Leben. Was er ja damit sagt, ist ja, es kann sein, dass ihr getauft seid, es kann sein, dass ihr Gemeinschaft habt durch das Abendmahl mit Jesus. Und dennoch könnt ihr scheitern, wie damals Israel in großen Teilen gescheitert ist. Wie lernen wir, Versuchungen zu widerstehen? Wie lernen wir das? Ich glaube, man kann das lernen. Und darum soll es heute Morgen gehen. Wie widerstehen wir Versuchungen? Wie lernen wir das, Versuchungen zu widerstehen? Das Erste, was hier Jakobus anführt, klingt wie eine der Seligpreisungen aus der Bergpredigt Jesu. Und ich habe das mal überschrieben mit, wer widersteht, wird gewinnen. Jakobus schreibt, freuen darf sich, wer auf die Probe gestellt wird und sie besteht, denn Gott wird ihm den Siegeskranz geben. Das ewige Leben, heißt es dann. Das ist ja, so formuliert, wie Jesus eben seine Seligpreisung formuliert hat. Wer dies und das tut oder nicht tut, der wird gewinnen. Wer in dieser Welt arm ist, der wird das Reich Gottes, das Königreich Gottes empfangen. Wer auf die Probe gestellt wird und sie besteht, der wird ewiges Leben empfangen. Ich weiß nicht, ob wir, vielleicht verzichten wir ja gerade aufs Fernsehen, aber wäre auch eine Möglichkeit. Aber vielleicht haben wir das aus Erinnerung heraus, so bestimmte Werbung. Da gibt es eine Werbung über die Überraschungseier, die Ü-Eier. Und wer sie kennt oder wer sie nicht kennt, dem beschreibe ich es kurz. Da sitzt also ein Kind allein in einem sonst leeren Raum auf einem Stuhl an einem Tisch. Und dann kommt eine junge Frau in diesen Raum hinein und legt dem Kind, mal ein Junge, mal ein Mädchen, legt sie ein Überraschungsei auf den Tisch vor die Nase. Und dann sagt diese Frau zu dem Kind, dieses Überraschungsei ist für dich. Aber wenn du es nicht anrührst, bis ich wiederkomme, dann bekommst du sogar noch ein zweites Überraschungsei von mir geschenkt. Dann verlässt diese Frau diesen Raum und man sieht eben das Kind an diesem Tisch sitzen und das Überraschungsei liegt so vor ihm. Das sieht dann etwa, ja genau, so sieht das etwa aus. Ja. Und die große Frage ist, wird das Kind dieser Versuchung widerstehen oder nicht? Und nach wenigen Sekunden ist klar, kein Kind kann diesem Überraschungsei widerstehen. Das wird dann trotz der Aussicht auf ein zweites Überraschungsei aufgemacht und die Schokolade gegessen und das Innere, das eigentliche Überraschungsei, wird dann auch ausgepackt. Zu stark, zu groß ist die Versuchung und die Werbung will wohl sagen, keiner, jedenfalls kein Kind, kann dieser Versuchung lange widerstehen. Gute Werbung, oder? Jakobus geht davon aus, dass der, der einer Versuchung, einer Probe oder einer Versuchung widersteht und eine Probe besteht, der wird einen Siegespreis empfangen, einen Siegeskranz, das ewige Leben. Vielleicht hat Jakobus das vor Augen, was auf den ersten Seiten der Bibel schon erzählt wird. Kann man noch mal wegblenden für eine Zeit. Da ist die Geschichte von Adam und Eva im Garten Eden, umgeben von vielen, vielen Bäumen mit wunderbaren Früchten. Inklusive Zugang zum Baum des Lebens. Und nur ein einziger Baum, der Baum der Erkenntnis, sozusagen der Baum Gottes, der ist für Gott sozusagen allein bestimmt. Und die Frage ist letztlich auch da, wie lange können Sie dieser Versuchung widerstehen? Sie haben alle Bäume des Gartens mit allen Früchten, Sie haben sogar diesen Baum des Lebens, der ein ewiges Leben verheißt. Und dann ist nur dieser eine Baum, der Baum Gottes, dieser Baum der Erkenntnis. Wie lange können Sie diesen Baum widerstehen? Ja, und dann kommt eben diese Versuchung, schleicht sich ins Herz hinein, sollte dieser Baum Gottes nicht auch mir Erkenntnis verschaffen, auch mich klug machen? Und dann heißt es, Eva nahm von den Früchten und aß und dann gab sie auch ihrem Mann davon und er aß ebenso. Und das Furchtbare geschieht dann, der Mensch wird aus dem Garten Gottes verbannt, vom Baum des Lebens getrennt und schlimmer noch, er erkennt plötzlich, wer er ist, wie nackt er ist, wie arm er ist. Und seit dieser Zeit versuchen wir das auf verschiedene Weise zu kaschieren. Das ist dann auch wieder oft eine Versuchung beim Einkaufen. Ja, es gibt ja sogenannte Lustkäufe und da musst du unbedingt was haben. Und wenn du es dann in deiner Tüte hast und aus dem Kaufhaus oder dem Laden rausgehst, dann hat es schon seinen Reiz verloren. Und wenn du zu Hause bist und es auspackst, dann denkst du daran, warum hast du eigentlich nicht das genommen, was an der anderen Stange hing oder in diesem Regal lag? Schon gleich ist sozusagen wieder das da. Wir spüren sozusagen, wir sind nicht zufriedengestellt. Wir erkennen, wie bloß und wie nackt wir sind, was uns fehlt. Wir wissen gar nicht wirklich, was uns fehlt, damit wir das Leben haben, was Gott eigentlich uns geben will. Die Frage lautet ja dann, können wir das besser, als es Eva und Adam konnten? Sind wir als Christen, die Jesus nachfolgen, gefeit gegen solche Versuchungen und solche Begehrlichkeiten? Sind wir als Christen blind und taub gegen die Verlockungen des Reichtums und der Macht und der körperlichen Begierden? Wenn man den Jakobusbrief liest, so in den ersten Abschnitten, dann sieht man, dass es in der Gemeinde, die er anspricht, gab es sehr deutlich diesen Unterschied zwischen arm und reich, zwischen einflussreich und Leuten, die keinen Einfluss hatten, Leute, die auf besondere Weise Eindruck machten auf ihre Gemeinde, und es gab welche, die machten überhaupt keinen Eindruck. Und je nachdem hat man dann eben Leute auch geehrt oder nicht geehrt. Das war die Versuchung, in der diese Gemeinde stand. Wäre mal eine spannende Frage, vor welchen Versuchungen unsere Gemeinde steht, was wir da zusammentragen würden, wo wir sagen würden, da sind wir in der Gefahr einer Versuchung des Feindes Gottes, der Schlange, wie auch immer wir das nennen wollen, zu erliegen. Verlockung des Geldes, der Gier, auch der sexuellen Gier oder nur der Großtuerei. Nochmal, die Frage ist, wie können wir uns dagegen wappnen? Wie können wir lernen, diesen Versuchungen zu widerstehen? Jakobus lässt keinen Zweifel daran, er sagt, das ist nicht Gott, der uns ins Verderben führen will. Gott ist nicht daran interessiert, dass wir versagen in unserem Leben. Gott war nicht daran interessiert, dass sich Adam und Eva schämen mussten, weil sie plötzlich erkannten, wie nackt, wie arm sie dastehen. Gott will doch vielmehr, dass wir überwinden und dass wir überleben in einer Welt von Versuchungen. Und ich weiß es nicht, ob das richtig gesagt ist, aber es ist so mein Eindruck, dass unsere Welt noch viel, viel mehr Versuchungen bereithält als noch vor einer Generation oder vor zwei Generationen. Und da hat sehr viel die ganze Technik, die multimediale Technik hat damit zu tun. Aber nochmal, Jakobus hält fest, das ist nicht von Gott. Und keiner sollte sagen, Gott hat mich in Versuchung geführt. Ja, das war ja die Ausrede eines Adams, als Gott ihn fragte, wie konntest du nur nach dieser Frucht greifen? Und dann sagt Adam, ja, aber die Frau, die du mir gegeben hast, die gab mir davon. So als ob Gott sozusagen Schuld daran hätte. Gott hat nicht das Interesse, dass wir ins Verderben laufen, dass wir versagen. Gott möchte, dass wir überwinden, dass wir überleben. Gott verführt niemanden zum Bösen. Und darum, und das ist der zweite Punkt, formuliert es Jakobus so, er benennt den Feind in mir. Vers 14, es ist die eigene Begehrlichkeit, die den Menschen ködert und einfängt. Jesus sagt einmal, der Dieb kommt, um die Schafe zu stehlen, zu schlachten und ins Verderben zu stürzen. Ich aber bin gekommen, um ihnen das Leben zu geben, Leben im Überfluss. Es ist die eigene Begehrlichkeit, es ist das, was der Feind uns ins Herz sät, was dann aufgeht. Und Jakobus lenkt schonungslos den Blick seiner Gemeinde auf das eigene, auf die eigene Begehrlichkeit, auf das eigene Herz. Da gibt es keinen Spielraum mehr für Ausreden. Das Problem mit den Sünden liegt nicht irgendwo da draußen. Nicht bei denen, mit denen ich heute Morgen am Frühstückstisch gesessen habe. Es liegt auch nicht bei denen, mit denen ich hier in der Kirche sitze. Das Problem der Sünde, das sitzt in meinem Herzen. Das sitzt in mir. Meine eigene Begehrlichkeit. Ich weiß nicht, ob jemand Mike Pilavachi kennt. Merkwürdiger Name, das ist griechischen Ursprungs der Nachname. Ein Engländer, Pastor einer Gemeinde in Watford, Soul Survivor. Matt Redman kennt man vielleicht, wer in der Musik ein wenig bewandert ist. Das ist der Pastor von Matt Redman, Mike Pilavachi. Und dieser Mike Pilavachi beschreibt in einem Büchlein sehr schön mit von den Versuchungen, denen er sich ausgesetzt sieht. Und dieser Mike Pilavachi ist ein bisschen beleibter als ich und er beschreibt das so, er sei süchtig. Im Englischen heißt das nach Triple Chocolate Surprise. Also das ist irgendwie so eine Schokoladenbombe, so ein schokosaftiger Überraschungskuchen, der dick mit Schokolade überzogen und umhüllt ist. Da, wenn man das erkennen kann, wenn nicht, soll ja auch nicht zur Versuchung werden. Es reicht, wenn Mike Pilavachi sich mit solch einem Schokokuchen plagt. Und er schreibt in diesem Buch, sagt er, hatte einen 3,5 Kilo schweren Schokokuchen gekauft und jetzt lag der in seinem Kühlschrank. Und als er ihn dann in wenigen Minuten aufgegessen hatte, hat er sich gefragt, wie konnte es dazu kommen? Wie konnte es nur dazu kommen? Ja, das ist also, ich meine, ich habe, also vor dem Mann habe ich sehr viel Respekt. Er lebt übrigens, also muss ich dazu sagen, er lebt zölibatär, ja, das ist so für uns Männer vielleicht mal gesagt, ja, und hat sich da nichts bisher zu Schulden kommen lassen. Und wenn heute einer sagt, ich bin wirklich einer von denen, Luther hat mal gesagt, das gibt's nur einer von 10.000, der sagen kann, um Jesu Willen, rühre ich keine Frau an. Also das ist so einer, der zölibatär lebt, aber hat eben mit diesem Schokokuchen sein Thema. Und er sagt, das Merkwürdige war doch, schreibt er, als ich den Kühlschrank aufgemacht hat, hat dieser Kuchen zu mir gesprochen. Und ich habe so gedacht, ja, das war ja auch so schon im Garten Eden gewesen. Ja, die Schlange hat auf einmal gesprochen. Ja, können Schlangen sprechen? Kann ein Kuchen sprechen? Aber er sagt, ja, hat ihn deutlich gehört. Hallo Mike, hat er gesagt. Hallo Mike. Hallo Kuchen. Und er beschreibt dann so schön, er sagt, sie hätten noch sozusagen, Komplimente ausgetauscht. Ah, du siehst aber gut aus, Mike. Du siehst auch nicht schlecht aus, Kuchen. Ja. Und dann hat sich dieses Gespräch so entsponnen. Und er sagt, wo fing das eigentlich an? Fing das an, als ich die Kühlschranktür geöffnet habe oder als ich den Kuchen dann, weil wir ja so ein nettes Gespräch schon mal hatten, einlud, auf den Tisch doch zu kommen? Fing es da an, als ich die Kuchengabel holte oder als ich dann von der Kuchengabel zum Esslöffel umstieg? Oder war es dann wirklich ein Problem, als ich Kuchengabel und Löffel weggelassen habe und habe einfach meine zwei Hände genommen? Und ich denke, das Beispiel, was er da anführt, ist ja genau das, dass er sagt, die Begehrlichkeit fängt mit den Augen an. Die Begehrlichkeit fängt mit den Augen an. Ich sehe etwas und ich will es unbedingt haben. Die Konfirmanden lernen die 10 Gebote. Ihr wisst genau, welches Gebot sich mit dieser Begehrlichkeit befasst. Und nennt mir eine Zahl. Welches Gebot spricht davon, dass, ich sprecht euch jetzt ab, einigt euch auf eine Zahl. Du sollst nicht, ja, kommt eine Zahl? Ich sehe schon, was wir nächste Woche machen. Elf, oder? Ist es die 11? du sollst nicht begehren deines nächsten Weib. Und dann geht's weiter mit Hof, Haus und sonst noch alle Dinge. Ja? Alles, was man sozusagen in Blick nehmen kann, sehen kann. Wie gesagt, Jakobus sagt, es ist die eigene Begehrlichkeit, die den Menschen ködert und einfängt. Wenn jemand ihr nachgibt, wird die Begehrlichkeit, sagt er so schön im Bild, gleichsam schwanger und gebiert die Sünde. Und wenn die dann aufgewachsen ist, ja wunderbar, bringt sie den Tod hervor. Auf dem Hintergrund wird dann auch deutlich, warum Jesus übrigens zweimal nach dem Matthäusevangelium, zweimal das sehr deutlich, kann man wieder ausblenden, zweimal sehr deutlich sagt, wenn dich dein Auge zur Sünde verführt, dann reiß es aus und wirf es weg. Es ist besser für dich, mit nur einem Auge ewig bei Gott zu leben, als mit beiden Augen in das Feuer der Hölle geworfen zu werden. Ich glaube, das hatten wir letztens auch im Seniorenkreis, hatte auch jemand gefragt, wie ist das gemeint? Ja? Ist ja merkwürdig, muss man wirklich drüber nachdenken. Also Jesus sagt nicht, reißt euch beide Augen aus, besser blind sozusagen in den Himmel zu kommen und nicht sehend in die Hölle geworfen zu werden. Er sagt nur ein Auge ausreißen, das andere bleibt. Es ist besser für dich, mit nur einem Auge ewig bei Gott zu leben. Also kann es ja nicht gemeint sein sozusagen, dass wir wirklich blind werden sollen. Luther hat mal gesagt, wir sind wie Stroh. Und das ist ganz dumm, wenn man als Strohballen oder wie auch immer, konnte auch vom Strohsack reden, wenn man den nah ans Feuer legt. Der ist leicht entflammbar, leicht entzündbar. Ich glaube, was Jesus hier meint ist, mach es dir, erschwere es dir. Schränke dich ein, schaffe Distanz zu den Versuchungen deines Lebens. Von Eva heißt es, sie sah den Baum an, seine Früchte mussten köstlich schmecken, sie anzusehen war eine Augenweide. Und es war verlockend, dass man davon klug werden sollte. Offensichtlich hat sie diesen Baum betrachtet. Das ist nicht gut, wenn man das, was einen in Versuchung führen will, betrachtet. Das weckt Begehrlichkeiten. Versuchungen kommen durchs Auge, durchs Ohr. Das ist ganz interessant. Luther macht im großen Katechismus, wir hatten jetzt im Konfirmandenunterricht mal uns mit dem kleinen Katechismus beschäftigt. Es gibt auch noch einen großen Katechismus. Juhu. Groß heißt vor allem noch umfangreicher. Und da beschäftigt er sich auch wieder mit der Frage, Vater unser, führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen, heißt es da ja auch. Luther sagt übrigens, es ist natürlich nicht gemeint, nochmal das, was Jakobus ja auch sagt, dass Gott uns verführt, sondern wir bitten Gott, dass er uns vor Versuchungen bewahrt. Und im großen Katechismus macht Luther sozusagen drei Arten, drei Kategorien von Versuchungen aus oder auf. Er sagt, die erste Kategorie Versuchungen, das sind so die, wie Luther es eben nennt, die Versuchungen des Fleisches. Also das meint so diese körperlichen Versuchungen. Ja, und dann zählt er auf, das ist so, also Unzucht, ja. Da würde er wahrscheinlich auch das Internet mit all seinen unzüchtigen Inhalten drunter zählen. Er zählt dazu auch Faulheit, Fressen und Saufen, Geiz. Und also er sagt, das kann man jetzt sicherlich auch diskutieren, er sagt, das ist vor allem das, was die jungen Leute sozusagen in Versuchung führt. Die Älteren, sagt er, die Versuchung, die nennt er die Versuchung der Welt. Die hat er sicherlich selber auch besonders erlebt nochmal. Er sagt, das ist die Welt, die uns beleidigt, uns bekämpft und die dann in uns den Zorn hervorruft oder uns ungeduldig werden lässt. Sagt er, das ist so, das sind so die Versuchungen, mit der sich ältere Menschen plagen und ausgesetzt sehen. Jedenfalls hat Luther, glaube ich, sich da gut ausgekannt. Ja. Der hatte immer irgendwelche Gegner. Und dann sagt er, es gibt aber noch eine dritte Kategorie von Versuchungen, abseits eben des Körperlichen und des, ja, der anderen, die einen an den Kragen wollen. Er sagt, es gibt auch noch die Versuchungen des Teufels. Und das ist das sozusagen, was auch Jesus erlebt hat. Das ist, dass er uns Gottes Verheißungen, Gottes Liebe verstellen will. Unseren Blick dafür verstellen will. Und das kann ja ganz unterschiedlich sein. Ja? Das können Krankheiten sein, andere Katastrophen sein. Das können eben dann Zweifel sein. Man sagt, soll das wirklich so sein mit Jesus und sollte er auch wirklich mich meinen? Ja, das sind all diese Zweifel, die streut der Teufel. So wie die Schlange schon gegenüber Adam und Eva Zweifel gestreut hat. Und dann sagt Luther allerdings auch noch dazu, sagt er, der Teufel, das ist auch einer, wenn schon mal sozusagen dieser Strohsack so ein bisschen am Brennen ist oder vielleicht auch nur am Klimmen ist, sagt er, der bläst da gern rein, damit es auch richtig schön brennt. Also von daher ist er natürlich auch in den ersten beiden Kategorien präsent. Und vielleicht hilft einem das sozusagen zu erkennen und zu sagen, okay, da muss ich mein Augenmerk drauf richten, da muss ich aufpassen, dass ich mir das erschwere, dass ich das einschränke, dass ich Distanz schaffe. Und diese 7 Wochen Fastenzeit sind eine Einladung sozusagen daran, auch das eben zu lernen, selber zu erproben. Manche sagen ja, wenn man das 40 Tage geschafft hat, dann schafft man das auch länger. Das mag ein wunderbarer Nebeneffekt dann dieser Fastenzeit sein, dass ich mir etwas sozusagen beibringe und Verzicht eben dann auch über diese 40 Tage hinaus möglich ist. Es ist die Schlange, die von Anfang an diesen Zweifel sät mit dieser Frage, hat Gott wirklich gesagt, ihr dürft die Früchte von den Bäumen im Garten nicht essen? Und das ist ja nun wirklich die Lüge aller Lügen. Natürlich, die durften von allen Bäumen des Gartens die Früchte genießen. Auch vom Baum des Lebens durften sie die Früchte genießen. Nur ein einziger Baum, den hat sich Gott vorbehalten. Und die Schlange sagt, hat Gott wirklich gesagt, ihr dürft die Früchte von den Bäumen im Garten nicht essen? Gott meint es gut mit uns. Der Versucher, der meint es nicht gut mit uns. Ein dritter Gedanke, den Jakobus hier aufwirft, und das fasse ich zusammen unter dem Stichwort ein Vater des Lichts. Lauter gute Gaben, nur vollkommene Gaben kommen von oben, von dem Vater des Lichts. Es mag eben diese Angst sein, diese Urangst sein, zu kurz zu kommen. Und vielleicht hat das seinen Anfang genommen in der Kindheit. Vielleicht ja wirklich am Essenstisch diese Angst, ich komme zu kurz, oder bei den Geschenken es erlebt zu haben, im Vergleich mit dem anderen, vielleicht sogar mit eigenen Geschwistern, ich bin irgendwie zu kurz gekommen. Oder bei der Redezeit, ich komme zu kurz. Was auch immer. Und das ist diese Urangst, ich komme zu kurz. Und wenn ich nicht selber dafür sorge, ja, dann komme ich zu kurz. Und eben nicht auf Gott zu vertrauen, dass er mir das Gute und das Vollkommene geben will. Paulus kann sagen, im Philipperbrief zählt er das mal so schön auf, ich habe gelernt, in jeder Lage zurechtzukommen und nicht von äußeren Umständen abhängig zu sein. Ich kenne satt sein und hungern, ich kenne Mangel und Überfluss, allem bin ich gewachsen durch den, der mich stark macht, Christus. Und ich glaube, Jesus macht uns deshalb darin stark, weil wir vertrauen dürfen darauf, dass Jesus uns nichts vorenthalten möchte, was wir zum Leben brauchen. Wobei Jesus auch in seinen Seligpreisungen sagen kann, es kann sein, dass du in diesem Leben in bestimmterlei Hinsicht arm bist. Aber er sagt, selig sind die Armen. Denn sie werden das Himmelreich ererben, das Königreich Gottes sehen. Wir werden nicht in diesem Leben mit allem beschenkt werden, was Gott für uns bereithält. Da wird im Königreich Gottes einiges mehr auf uns zukommen, was unser Herz wirklich ausfüllt. Und wo wir nicht, wie ich vorhin schon sagte, mit den Plastiktaschen, mit den Einkaufstaschen nach Hause kommen und die Sachen haben schon längst wieder ihren Reiz verloren. Von Luther gibt es einen sogenannten Morgensegen, ich habe den mal mitgebracht. Also das ist natürlich schon 500 Jahre alt, aber es ist zumindest eine Möglichkeit, so zu beten, jeden Tag, jeden Morgen. Sich so auszurichten, wie Luther das getan hat, der eben auch was von Versuchungen verstand und wusste. Ich danke dir, mein himmlischer Vater, durch Jesus Christus, deinen lieben Sohn, dass du mich diese Nacht vor allem Schaden und Gefahr behütet hast und bitte dich, du wollest mich diesen Tag auch behüten, vor Sünden und allem Übel, dass dir all mein Tun und Leben gefalle. Denn ich befehle mich, mein Leib und Seele und alles in deine Hände, dein heiliger Engel sei mit mir, dass der böse Feind keine Macht an mir finde. Das heißt doch, sich Tag für Tag zu wappnen gegen den Versucher. Mit einem Gebet. Jesus sagt, bleibt wach und hört nicht auf zu beten, damit ihr alles, was noch kommen wird, durchstehen und zuversichtlich vor den Menschensohn treten könnt. Bleibt wach und hört nicht auf zu beten. Paulus kann sagen, das, was im Alten Testament aufgeschrieben worden ist, das gilt euch. Schaut sie an, das alte Israel hatte eigentlich alles, wo man denken könnte, Mensch, die waren quasi auch getauft, Mensch, die hatten quasi auch Abendmahlsgemeinschaft mit diesem Christus. Und dennoch sind sie zu Fall gekommen. Also fühlt euch nicht zu sicher. Was haben wir bis hierher gehört? Wie lernen wir Versuchungen zu widerstehen? Nun, das Erste ist, wir sollen es wissen, wer widersteht, der wird gewinnen. Und wir sollen wissen, der Feind, der ist in uns. Und wir sollen es machen, wie Jesus es sagt, wir sollen das erschweren, in Distanz bringen uns selbst zu den Versuchungen und Verlockungen des Lebens, ob das nun Kategorie 1, 2 oder 3 ist nach Luther. Und wir sollen beten und wissen, Gott will mein Bestes. Gott will unser Bestes. Und Versuchung, noch einmal so gesagt, das ist eben nicht nur Schokoladenkuchen, das kann auch Käsekuchen sein, es können Pralinen sein, Eiscreme sein, es kann auch Sex sein, es kann alles sein, was uns von Gott wegbringen will. Und dann gilt es, dass wir uns gegenseitig auch helfen, das zu lernen. Aber was ist, und das ist mein allerletzter Gedanke, wenn ich dann doch der Versuchung erlegen bin? Was denn dann? Im ersten Johannesbrief heißt es ziemlich am Anfang, wenn wir aber unsere Verfehlungen eingestehen oder schlicht und einfach gestehen, bekennen, kann man auch übersetzen, dann können wir damit rechnen, dass Gott uns vergibt, denn Gott ist treu und gerecht. Er wird uns unsere Verfehlungen vergeben und uns von aller Schuld reinigen. Gott wird vergeben. Vielleicht werden wir das unter uns Menschen nicht wirklich können. Es gibt Situationen, wo vielleicht der ein oder andere sagt, ich kann dir das nicht vergeben. Gerade auch, was im zwischenmenschlichen Bereich geschieht. Gott ist gnädig. Als Gemeinde dürfen wir gnädig sein. Aber Paulus sagte auch, gib Acht, dass du nicht selbst fällst. Damit schließe ich. Amen.